liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Bischofshofen in Österreich und Sie hören das Tagebuch eines Pfarrers und weil es Freitag ist, ist es ein theologischer Freitag. Ja, ich setze die Serie von Podcast zum Thema Einführung in die Religionswissenschaften fort und heute kommt das für einen Christen am schwierigsten Thema, nämlich das Christentum. Ich erkläre das noch einmal, hat einen sehr, sehr einfachen Grund, weil die Religionswissenschaften ist keine Theologie. Die Religionswissenschaften bemüht sich, Religionen von außen zu betrachten, das ihnen eigene, das System dieser jeweiligen Religion zu beschreiben. Nun ist es relativ einfach für einen Christen, dass er religionswissenschaftlich alle anderen Religionen religionswissenschaftlich beschreibt. Schwierig wird's bei der eigenen Religion. Nun, das Christentum selbst hat ein einziges Gründungsbuch. Es ist das Neue Testament. Der Umfang des Neuen Testaments wurde niemals festgelegt, sondern ist einfach irgendwann einmal da. Umfasst 4 Evangelien, ziemlich viele Paulusbriefe und einen Rest kleinerer Briefe, sowie ein ganz eigenartiges und einzigartiges Stück, die sogenannte Apostelgeschichte. Obwohl die Evangelien am Anfang stehen, sind sie bei weitem nicht der älteste Teil des Neuen Testaments. Der älteste Teil sind die Paulusbriefe. Nun, wenn wir hineinschauen in diese Paulusbriefe, so bemerken wir das große Loch. Das große Loch bedeutet Folgendes. Ja, es geht erst 20 Jahre nach Tod und Auferstehung Jesu los. Es gibt ein ganz dunkles Loch, von dem wir haargenau überhaupt nichts wissen. Das sind die ersten 20 Jahre. Dann kommt der Paulus daher und berichtet ganz kurz was, dass er ein Verfolger gewesen war und dass er dann Christ geworden ist. Und dass er dann sogar Missionar geworden ist. Und dann schreibt er da so ein paar ganz kurze Dinge dazu, die uns jetzt auch nicht wirklich weiterbringen. Die Frühgeschichte des Christentums liegt im Dunkel. Mehr kann man dazu nicht sagen. Was noch viel, viel unangenehmer ist, auch die Gründerfigur des Christentums, nämlich Jesus von Nazareth, liegt im Dunkeln. Über Jesus von Nazareth wissen wir haargenau, dass er aus dem nördlichen Bereich Israels, aus Galiläa kommt, das ist unbestritten. Wir wissen, dass er ein Mann ist, wir wissen, dass er ein relativ junger Mann ist, 30 plus. Wir wissen, dass er ein Wanderprediger ist und wir wissen, dass er gekreuzigt wurde. Und wir wissen, dass ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt darauf bestehen, dass er nicht im Grab geblieben ist, sondern auferstanden wurde. Auferstanden wurde, also die manche Schriften sagen, er wurde vom Vater auferweckt, manche sagen, er war Gott und daher hat er sich aus eigener Kraft auferweckt, nachdem er 3 Tage im Reich des Todes verbracht hat. Ja, das ist praktisch schon alles und Sie merken jetzt schon, dass ich jetzt am Schluss schon mitten in der Theologie des Christentums drinnen war. Grundsätzlich gilt Folgendes, über das reale Leben Jesu wissen wir haargenau nichts. Es fehlt jegliche Information, die irgendwie farbig über diesen Mann wäre. Wir wissen nicht, was er angehabt hat, wir wissen nicht, was er gern gegessen hat, wir wissen nicht, wo er geschlafen hat, wir wissen nichts. Wir haben entdeckt, dass die 4 Evangelien natürlich keine Biografie Jesu sind, sondern sie haben einen ganz bestimmte Ausrichtung, sie wollen den Heiland darstellen. Etwas anderes beschreiben sie auch nicht. Das stellt religionswissenschaftlich das größte Problem überhaupt dar. Zum realen Leben Jesu gibt es keine wie immer gearteten Quellen. Ja, wenn Sie die 4 Evangelien durchlesen, unter diesem Begriff werden Sie sehen, Sie werden über diesen Jesus von Nazareth, über sein Leben, was hat er gern gehabt, was hat er nicht gern gegessen und so weiter und so fort, haargenau nichts drinnen finden. Die große Figur des frühen Christentums ist anscheinend dieser Apostel Paulus. Ein Jude, hochgebildeter Jude, sehr frommer Jude, der ein religiöses Erleuchtungserlebnis erlebt und danach als Missionar in der Gegend rumläuft. Er selbst kennt nach eigener Aussage praktisch genommen keine Worte Jesu. Sein großer Beitrag zur Geschichte des Christentums ist eine vollkommen neue Definition des Wortes Glaube. Bei Paulus ist Glaube Verbindung. Das heißt, man muss ganz wenig glauben. Er sagt es einmal, was man glauben muss. Man muss glauben, dass Jesus von Nazareth gekreuzigt wurde, am dritten Tag auferstanden ist und dem Apostel Petrus erschienen ist. Aus. Besser gesagt, nicht aus. Er führt einen Begriff ein, der danach weltgeschichtlich prägend ist und diese ganze Religion bis ins Letzte durchdringt. Die genaue Definition aus dem ersten Korintherbrief lautet, dass er gestorben, gekreuzigt wurde für unsere Sünden. Nun, es geht bei Paulus um ein sehr spannendes Konstrukt. Menschen werden frei von ihren Sünden, solange sie glauben, dass ihnen diese Sünden vergeben werden von diesem Jesus von Nazareth. Die Auferstehung ist das Zeichen dafür, dass der so viel Kraft, Power, sonst was hat, dass er das auch tun kann. Es geht hier wiederum, wir dürfen nicht vergessen, Paulus ist zunächst einmal Jude, um das alttestamentliche Grundprinzip Befreiung. Die Befreiung, die ganz real weltlich gedacht wird und die furchtbarst gescheitert ist, weil natürlich die israelitischen Könige daraufhin sofort angefangen haben, diese befreiten Sklaven aus Ägypten von sowas zu unterdrücken und teilweise wieder zu versklaven, wird nun in einen Bereich hineingehoben, wo sie nicht aufhebbar ist. Der innere Mensch ist frei. Alle Bemühungen des äußeren Menschen frei zu sein, sind offenkundig in der Geschichte gescheitert. Und zwar an Gier, ganz einfach gesagt, also vor allen Dingen Geldgier, Machtgier, solche ganzen Geschichten bringen den Menschen ständig in Unfreiheit. Und nun gibt es ein ganz, ganz, ganz spannendes Angebot. Wer dies glaubt, erlebt eine Befreiung und zwar in sich selbst. Paulus geht von der individuellen Befreiung des Menschen aus, für den sich ab diesem Moment alles ändert. Danach wird er sich mit den anderen Befreiten irgendwie zusammentun, wobei es nur wesentlich ist, dass man das immer am Tag der Auferstehung, heutiger Sonntag, tut und dort ein Mysterienmahl hält, das einem die Nähe zur Erlöserfigur verdeutlicht. Das ist ganz, ganz wichtig, dieses Abendmahl, das immer wieder gehalten wird, bei dem Jesus anwesend ist. Das ist das Entscheidende. Die Gemeinde hat die Möglichkeit, einmal in der Woche in Gegenwart ihres auferstandenen, aber heute unsichtbaren Erlösers die Erlösung zu verstehen. Zunächst einmal ganz praktisch gedacht, dadurch, dass alle teilen. Also jeder bringt sein Abendessen mit und das kommt am Tisch und du hast dann ein Buffet und jeder nimmt sich was. Und da erleben Menschen natürlich gerade in der damaligen Zeit, wo es Hunger gibt, Mangelernährung etc. 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 wirklich schon Befreiung, ganz reale Befreiung. Der Ansatz des Paulus ist ein schlussendlich genialer, sehr, sehr einfacher. Den Menschen wird die Befreiung des inneren Menschen angeboten. Gemeinsam erleben diese Menschen dann Befreiung ganz real in einer Gemeinde. Ganz wichtig ist die Abgrenzung hin zur Mysterienreligion. Parallel zum frühen Christentum, parallel zu Paulus, der in der Gegend rumläuft, gibt's ganz, ganz, ganz viele Mysterienreligionen, die zunächst einmal genauso ausschauen wie das Christentum. Es geht darum, dass man sich mit irgendeiner Erlöser-Heilsgestalt durch irgendein Ritual verbindet im Christentum, praktisch genommen zu 100% im Ritus einer Mysterienreligion geschildert, die Taufe. Das Spannende an den Mysterienreligionen ist die Tatsache, dass es dann auch schon aus ist. Also man ist dann mit dieser Figur verbunden, man kann sich auch mit diversesten verbinden, es gibt keinen Alleinvertretungsanspruch und es geht eigentlich immer darum, dass man dann selber, wenn man tot ist, in irgendeinen sehr guten Ort kommt und dass es einem dann dort gut geht. Im Christentum läuft das Ganze im Bereich eh klar, ist aber wurscht. Zwar gibt's diesen mysterienkultartiges Initiationsritual der Taufe, aber das ist gleichgültig. Der Fokus liegt nun total im Diesseitigen. Im Diesseitigen, wo die Menschen ihre geschenkte und erlebte Befreiung im Glauben real leben. Hier passiert jetzt was unglaublich Spannendes. Obwohl Paulus offenkundig ganz wenige Sätze Jesu gekannt hat, kommt er damit genau auf diesen Pfad Jesu. Denn die Reden Jesu sind ganz eigenartige. Sie sind auf der einen Seite extrem befreiend, auf der anderen Seite extrem verpflichtend. Die große Anzahl der Reden Jesu sind nicht irgendwie religiös in dem ursprünglichen Sinn des Wortes, sondern sind was ganz, ganz, ganz Besonderes. Gerade auch seine ganzen Wunderhandlungen, die geschehen, sind ausgerichtet auf eine diesseitige Befreiung des Menschen von Krankheit, von Hunger, von Unterdrückung durch alles. Es geht im Leben Jesu massivst um Befreiung und gleichzeitig um die Forderung an die Befreiten, jetzt auch diese Befreiung weiterhin zu leben. Und zwar bezogen auf andere Leute. Das Christentum, das mag Sie jetzt wirklich überraschen, ist nach dem Judentum die erste Religion, die überhaupt die Idee hat, man habe eine Verantwortung. Jesus selbst überhöht den Verantwortungsanspruch extremst. Er weist darauf hin, dass sich seine Anhänger dauernd und immer den Kopf zerbrechen müssen. Er lässt seine Anhänger nicht in Ruhe. Er sagt nicht, wenn du das dann hast, dann kannst du noch ausgehen, ein Bier trinken und dich vom Fernseher setzen, sondern auch dann bleibt noch immer die Fragestellung, bin ich meiner Verantwortung, meiner eigenen Befreiung durch Gott und den Mitmenschen, der Schöpfung etc. bla bla bla, überhaupt gerecht geworden. Jesus macht das mit einer Reihe von unfassbar überhöhten Sätzen. Er sagt zum Beispiel zu den Leuten, die selbstzufrieden rumsitzen, sagen, ja, ich bin cool, nicht? Ich betrüge meine Frau nicht, also bin ich eh schon ein ganzer Guter, drauf dann ganz einfach, Junge, so geht das nicht. Ehebruch hast nicht nur, dass du nicht mit dem fäschersten Hasen im Dorf gleich ins Bett hüpfst, sondern es heißt, wenn du den begehrlich anblickst, wenn du sagst, na, die möchte ich aber wirklich, ne, die ist sicher ein geiles Stück im Bett und genau in dem Moment hast du schon Ehebruch begangen. Ganz vieles in der Predigt Jesu ist eine ganz, ganz, ganz hohe Herausforderung. Sie soll offenkundig seine Anhänger davor schützen, dass die einen einfachen Katalog zusammenstellen, der so obkakelt wird. Und wenn man das gemacht hat, dann hat man Ruhe. Es bleibt immer die Fragestellung in der Situation, wie sich seine Anhänger verhalten sollen. Zweifelsohne ist das Christentum eine Doppelreligion. Auf der einen Seite in ganz großer Nähe zum Mysterienkult. Also ich brauche nur eine untrennbare Verbindung zu meinem Erlöser. Diese ist durch die Taufe und durch den Glauben sowieso gegeben. Aber dann ist keine Ruhe, sondern dann geht's erst los. Die gesamte Geschichte des Christentums entwickelt sich in der Folgezeit zwischen diesen beiden Punkten. Es gibt Strömungen, die dann mystische Religiosität und so weiter und so fort genannt wird, wo es halt dann total und die ganze Zeit nur darum geht, Jesus zu erleben. Liebe zu Jesus zu entwickeln, diese Liebe zu spüren. Also da geht's ganz ums Innere. Der andere extreme Punkt ist zum Beispiel ja, der aufgeklärte Protestantismus, ganz einfach, der also von Glauben und Gefühl jetzt eigentlich überhaupt nichts redet, aber hingeht und sagt, gut, Leideln sind alle tauft, also müssen wir jetzt die Menschenrechte machen. Zwischen diesen beiden Extremen, und es sind beide Extreme, entwickelt sich die Geschichte des Christentums. Wahrscheinlich ist anzunehmen, dass das, was beides möglichst gut beinhaltet und eine Mittenposition einnimmt, dem Gründer am ehesten entspricht. Es ist anzunehmen. Ja, meine Lieben, ich hoffe, dass dieser Abschnitt heute überhaupt verständlich war. Ich habe mich jetzt natürlich schon ein bisschen hineingeredet. Wenn irgendwas vollkommen daneben war, zum Beispiel Mysterien, Religion und Ethik und so weiter und so fort, schreiben Sie es mir bitte. Ich kann ja das alles dann dem Ganzen noch einmal einen Podcast widmen, wollte aber unbedingt, und ich sage es ganz ehrlich, weil es das Reihe meiner Schüler zuhören, das ist natürlich jetzt eine ideale Matura-Frage gewesen. Gut, okay. Auch das einmal in so kompakter Form darbieten. Passt das? Da, wenn es nicht klappt hat, schreiben Sie es mir. Noch eine Bitte, meine Lieben. Ich habe ein neues Mikrofon, weil das alte hat irgendwie nur noch gepumpt und habe deswegen auch neue Einstellungen in den Reglern und ich weiß, meine Stimme klingt anders. Wäre es denkbar, dass Sie mir zurückschreiben, entweder, aha, habe ich gar nicht gemerkt, passt eh, oder, na, das ist aber schon sehr hell, oder es ist schon sehr dunkel, das ist sehr natürlich, das ist sehr unnatürlich. Ich weiß ja nicht, mit was für Geräten Sie das abhören. Es wäre mir wirklich eine große Hilfe, wenn Sie mir ganz eine kurze E-Mail schreiben, Daten, passt, passt nicht, und wenn es nicht passt, warum es nicht passt. Sehen Sie? Und genau dann haben wir das gelebt, jetzt darf ich wieder der Pfarrer sein, was Christus wohl intendiert hat. Die Verantwortung und Zuwendung zum anderen und von meiner Seite aus die Frage, die Wertschätzung allen gleichmäßig getauften, gläubigen Menschen gegenüber. Nicht ich weiß es. Wir als Gemeinde wissen es. Einen gesegneten Abend euch allen.